Als ich nach Zürich gezogen bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich in meinem Umfeld sehr viel mehr Elefanten sehe und über Elefanten sprechen höre als über Kühe.
Willkommen beim KIN-Radio. KIN-Radio ist Teil von KIN, dem feministischen Kunstfestival vom 11. bis 27. Juni in Zürich.
KIN schafft Räume für Austausch und für Verbindung. KIN versteht Feminismus auch als Kinship, als gewählte Nähe, als Verantwortung füreinander und als solidarisches Miteinander. Mehr zum Festival auf kinship.ch oder auf Instagram.
Ihr hört eine neue Folge von KIN Radio. Mein Name ist Mara Rickli und neben mir sitzt Gianna Rovere. Gianna Rovere ist Autorin und wird sich gleich selbst vorstellen. Damit ihr schon mal einordnen könnt, Gianna und ich sitzen in einem kleinen bunten Kabäuschen in der Bar Gleis im Zollhaus Zürich. Auch das Gleis ist Teil des KIN Festivals, das werdet ihr in anderen Folgen erfahren. Um uns herum ist es so chaotisch, vielleicht wie jetzt manchmal die Vorbereitungszeit des Festivals ist oder war. Ihr hört vielleicht Musik und Geräusche, aber ja, wir bauen einfach alles ein. Herzlich willkommen, Gianna.
Vielen Dank für die schöne Einladung, Mara.
Gianna, magst du dich vielleicht gleich selbst in deinen eigenen Worten vorstellen? Ich habe schon verraten, du bist Autorin, aber magst du uns kurz über dich erzählen?
Ich bin Gianna Rovere, ich benutze die Pronomen sie, ihr. Ich bin eine schweizerisch-italienische Cis-Frau und arbeite momentan als Kuratorin, als Kulturjournalistin und auch als Autorin.
Gianna, du bist mit Lea Luisa Teil des KIN-Festivals. Am 18. Juni macht ihr eine Soundlesung zu deinem Buch «Episoden von Alltagselefanten». Du hast dieses Buch geschrieben. Was war deine Motivation, dieses Buch zu schreiben?
Meine Motivation, dieses Buch zu schreiben, war einerseits, weil ich schon immer gesammelt habe. Auch als Kind habe ich Steine und Muscheln gesammelt, irgendwann dann Einkaufszettel. Und als ich nach Zürich gezogen bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich in meinem Umfeld sehr viel mehr Elefanten sehe und über Elefanten sprechen höre als über Kühe. Und das hat mich irgendwie fasziniert und inspiriert. Und ich habe begonnen, diese Elefanten zu beobachten und mir zu überlegen, woher kommen diese Elefanten? Was sind ihre Geschichten? Und durch diese Auseinandersetzung mit diesem sehr großen, sehr voluminösen Tier sind mir plötzlich Parallelen zu mir selber aufgefallen oder so zum Menschenleben, zum Leben als Frau in dieser Gesellschaft. Und ich habe dann begonnen, diese Episoden, diese Geschichten mit eigenen Erfahrungen zu verknüpfen, aber vor allem auch mit Erfahrungen von FreundInnen, von Bekannten oder auch fremden Personen, die mit mir über ihre Elefantengeschichten gesprochen haben. Und so sind diese verschiedenen Beobachtungen entstanden über Jahre hinweg, also auch als Sprachnachrichten an mich selber, als Notizen, als Nachrichten von FreundInnen. Und so ist dieses Buch in Zusammenarbeit mit Jill Erdmann vom Verlag 26 entstanden.
Ich habe die Vorbereitungen am Buch schon mitbekommen. Wir kennen uns auch. Ich kenne auch die Verlegerin Jill Erdmann. Und was ich da so mitbekommen habe, war, dass die Arbeit schon sehr intensiv auch war. Also du hattest sehr viele Texte, das hast du auch an deiner Buchvernissage erzählt. Mhm. Wie hast du am Schluss ausgewählt, was in dieses Buch kommt und welche Darlings musstest du dann eigentlich killen?
Ja, ich glaube, das war fast die anstrengendste Arbeit am ganzen Prozess. Das Schreiben und Sammeln und Redigieren war da gar nicht so schlimm dagegen. Aber ich glaube, am Schluss hat sich alles sehr natürlich ergeben, weil wir plötzlich so eine kleine, ich möchte jetzt nicht sagen Erleuchtung, aber plötzlich machte es Sinn, dass wir diese Episoden am Körper entlang sortieren oder auswählen. Es beginnt dann beim Kopf und hört eigentlich so beim Zehennagel auf. Und so wurde ziemlich klar, welche Episoden irgendwie Sinn machen in diesem Buch. auch in welcher Dramaturgie oder in welcher Reihenfolge, dass sie im Buch sein sollen und dass sich inhaltlich auch immer sehr um Körper dreht oder eben auch um die, oder vor allem um die Blicke auf Körper, sei das von außen, seien das bewertende Blicke, seien das begehrende Blicke, aber es geht eben sehr oft auch um die eigenen Blicke, die wir selber auf unsere Körper und auch auf unseren Wert legen. Und so haben wir dann ein paar Darlings gekillt, die aber nichts mit dem Körper an sich oder mit der Rezeption eines Körpers zu tun hatten. Und so hat sich dann das doch ganz natürlich ergeben, welche da drin sind und welche nicht.
Ich finde das Buch wirklich eines der wunderbarsten Bücher der letzten Jahre, was ich gelesen habe. Ich habe es ganz oft verschenkt. Es hat mich tief berührt. Auch jetzt, wenn ich mit dir spreche, bekomme ich Gänsehaut. Es löst in mir immer wieder so eine Zärtlichkeit irgendwie aus gegenüber diesen Elefanten oder auch Elefantinnen, Kinder oder eben auch diese, du hast jetzt vorher, glaube ich, von eine Art von Aha-Moment oder wie dann alles so aufgeht gesprochen, und bei mir war das so beim Lesen, so dieses Aha. Natürlich weiß ich aus feministischen Schriften, dass wir die Natur ausbeuten, dass wir die Meere behandeln, als wären sie einfach unsere Ressourcen, dass wir, dass Feminismus in dem Sinn nicht nur heißt, wie blicken wir auf Frauen oder auf Mädchen oder auf Flinterpersonen, sondern auch, wie gehen wir mit der Natur, wie gehen wir mit Tieren, wie gehen wir allgemein mit Menschen um, mit Systemen. Aber dein Buch zeigt so künstlerisch und so kunstvoll und so nah, so verbindend auch, das einfach nochmals, finde ich, sehr, ja, einfach sehr einleuchtend auch. Es macht dann alles plötzlich so Sinn. Es gibt diese Szene, die du schilderst, die ist mir besonders geblieben, wo du im Zoo bist. Also das Buch ist in Ich geschrieben, vielleicht übertrage ich da jetzt schon zu viel, aber einfach in der Ich-Form beschreibst, dass du Jungs beobachtest oder junge Männer oder Schüler, die vor dem Elefantengehege stehen und die Elefantinnen ihre Brüste kommentieren. Und eben so, wie sie diese Elefantinnen abwerten, so werden sie auch Frauenkörper ab, lässt sich dann vermuten. Magst du ein bisschen uns da mitnehmen in deine Gedanken oder in diese Auseinandersetzung oder was es auch mit dir gemacht hat, als du das so festgestellt hast?
Es ist sehr schön, dass du gerade diese Episode benennst, weil das ist auch für mich oder war auch im Schreiben für das Buch eine der Schlüsselepisoden. Ich habe auch sehr viel gelesen, auch in der feministischen Theorie, über weibliche Körper, über Volumen einnehmen, darüber, wie sehr auch weibliches Fett gehasst wird und wie sehr das auch bedingt, dass sehr viele Frauen oder Flinterpersonen ihren eigenen Körpern eigentlich so unsensibel und unfreundlich gegenüberstehen. Und das Buch erzählt aus dieser Ich-Perspektive, und das bin nicht immer ich, das sind verschiedene echte Personen, fiktive Personen, gesammelte oder so kollektive Ich-ErzählerInnen. Aber beim Elefantenhaus bin es tatsächlich ich, die da im Zoo ist. Das war noch während der Corona-Pandemie, und ich wurde eingeladen von einer Freundin, um ihren SchülerInnen etwas über Elefanten zu erzählen, da ich jetzt sehr viel über Elefanten weiß, über ihre Biologie, über ihre Geschichte und auch Kulturgeschichte. Und als ich da war und diese beiden Jungs beobachtet habe oder gehört habe, wie sie so herabfallend über diese Brüste gesprochen haben, die gerade ein Kalb säugen, wurde mir bewusst, wie sehr ich mich für diese Elefantin geschämt habe. Und gleichzeitig wusste ich aber, dass das ihr absolut egal ist, was diese beiden kleinen Menschenmänner da zu ihr sagen, weil sie hat diese Pflicht, sie hat diesen Körper, der funktioniert, und das ist ja das Beste und genau so, wie es sein muss. Und ich als Menschenfrau habe mich geschämt für sie, aber vielleicht, weil ich mir selber weil ich mir selber diese Kommentare auch schon anhören musste und dass diese doch auch sehr viele Wunden in mir hinterlassen haben. Und so habe ich irgendwie damit angefangen, mit diesen ElefantInnen auch sie so ein bisschen als meine Vorbilder zu sehen, als meine Schutzpatroninnen, als vielleicht auch durch ihre Größe und ihr Volumen konnten sie wie so die PlatzhalterInnen für Gedanken werden, für kollektive Scham vielleicht auch, für das Überwinden von Denkmustern und vielleicht auch, dass unsere eigenen Blicke durch sie als Filter irgendwie ein bisschen weicher werden können auf uns selber.
Ich finde das so spannend, was du erzählst, oder? Auch einerseits, dass du dich dann geschämt hast für sie. Bei mir löst es auch Scham für diese jungen Menschen, Männer aus, so. Eben wir kennen mit dem Pellico-Prozess jetzt diesen Slogan, die Scham muss die Seite wechseln. Und ich finde auch eben, dass dein Buch das auch nochmal so zeigt, so wir beschämen andere und eigentlich müssten wir uns dafür schämen, dass wir das tun. Ein Gedanke dazu ist auch die Sprache. Also einerseits sind, wie der Titel schon sagt, sind das Episoden in dem Buch. Das heißt, man kann auch einzelne Episoden lesen, das Buch wieder weglegen, man kann alles an einem Stück lesen. Aber was mich auch beeindruckt hat, ist die zugängliche Sprache und gleichzeitig die Tiefe deiner Sprache und die Auseinandersetzung mit der Sprache über ElefantInnen, das lässt sich dann ja auch sehr übertragen auf wie, also wie wir über, auch wie wir über Menschen sprechen, wie wir über, überhaupt über alles sprechen und wie viel Vorurteile und Unwahrheiten darin sind. Ich fand zum Beispiel auch, was mir sehr geblieben ist, ist, du trampelst wie ein Elefant. Mhm. Oder was ich kenne, ist so diese Beschämung von, du hast ja Elefantenbeine oder Elefantenhaut und so weiter. Es gibt ja eigentlich ganz viel in unserer Sprache, auch mit ElefantInnen, was gar nicht stimmt. Mhm. Wie bist du so auf das gestoßen oder wo kam so der Moment, wo du das entdeckt hast?
Das war so eine Mischung aus Beobachten und Zuhören, eben wie du gesagt hast, es gibt so viele Elefantenmetaphern in unserer Sprache, in der deutschen Sprache, aber auch in der englischen Sprache. Und sehr bekannt ist natürlich auch der Elefant im Porzellanladen. Und wenn man dann aber auch ein bisschen, oder ich habe dann natürlich viel über Elefanten gelesen, habe mir auch einige Tierdokus angesehen und Elefanten bewegen sich so leise. Oder das wurde immer wieder erwähnt, wie leise, dass sie sich bewegen, dass sie eben diese Fettschicht unter ihren Füßen haben, die sie ganz, ganz langsam und leise auftreten lassen. Und das fand ich dann sehr interessant, weil ich denke, ja, uns wurde irgendwie beigebracht, nicht der Elefant oder die Elefantin im Porzellanladen zu sein, aber ich glaube, ich bin lieber eine Elefantin im Porzellanladen als ein Hund im Porzellanladen, weil ich glaube, da mit dem wedelnden Schwanz würde eher was runterfallen. Und was ich aber auch spannend fand, Elefanten in freier Wildbahn sind als Matriarchat organisiert oder die alte, weise Elefantin ist die, die das Sagen hat, die Elefantenmänner, die sind nur, glaube ich, bis 7 Jahre bei der Herde und danach gehen sie alleine oder in Junggesellengruppen, spalten sie sich ab. Und das fand ich auch sehr interessant, gerade auch in Bezug auf das Menschenpatriarchat, als die ersten Elefanten nach Europa kamen und in Zoos gehalten wurden, war ganz klar, die bürgerliche Kleinfamilie, da haben wir den Elefantenmann, der ist das Oberhaupt, dann haben wir eines bis mehrere Weibchen und die Kinder. Und die müssen da so als Familie zusammenbleiben. Und plötzlich haben die Zoo-Besitzer, BesitzerInnen gemerkt, die Elefanten, die pflanzen sich ja gar nicht mehr fort. Irgendetwas stimmt nicht. Bis sie dann ein bisschen herausgefunden haben oder gemerkt haben, aha, die Weibchen müssen zusammenbleiben, weil wenn die Töchter zu früh von den Müttern und Tanten und Schwestern getrennt werden, dann haben sie so große Verlustängste, dass sie keine Zyklen entwickeln, dass sie unfruchtbar bleiben. Und auch bei den Elefantenmännchen ist es so, dass die wandern müssen, damit sie einen Sexualtrieb bekommen. Also wir haben wie das Menschenpatriarchat ganz normal auf das Elefantenmatriarchat übergestülpt, weil wir denken, das ist die einzige natürliche Ordnung. Und das hat mich dann auch sehr interessiert, dass es eben dann sehr gescheitert ist, dass das eben nicht geht für alle Lebewesen.
Ich könnte gerade 2 Stunden mit dir nur über das sprechen und ob wir ein Matriarchat anstreben oder nicht. Das machen wir vielleicht. Oder willst du was dazu sagen? Sonst können wir das dann mal in einem anderen Kontext noch besprechen. Aber ich finde ja das immer auch spannend, weil quasi wir haben das Patriarchat und das Gegenüber ist, das wäre dann das Matriarchat. Mhm. Und so 1:1 übertragen, stelle ich mir vor, ist es vielleicht auch nicht die Lösung, weil es ja nicht die Machtstruktur hinterfragt, beziehungsweise dann auch wieder eben Hierarchie produziert. Genau. Aber ich weiß nicht, magst du noch, hast du einen Gedanken dazu vielleicht ganz kurz?
Ich glaube, du hast recht, dazu bräuchten wir noch eine weitere Stunde. Aber ich denke auch, dass wir es nicht einfach umdrehen können. Ich glaube, wir sind mit all diesen Hierarchien und Rollenbildern, ich glaube, da wäre eine andere Form von Zusammenleben und Gemeinschaft wahrscheinlich für uns Menschen angenehmer oder sinnvoller. Ich glaube, das Matriarchat ist nicht die Lösung. Das Elefantenmatriarchat.
Jetzt hast du mich gerade dazu gebracht, noch das Wort Gemeinschaft hast du genannt. Und genau, das ist vielleicht spannend, weil ich gerade heute Morgen ein Gespräch noch mit Pascal Schreibmüller aufgenommen habe, die sich sehr stark mit Kinship, Gemeinschaft, Wahlfamilie, Geburt und Gossip beschäftigt. Gossip, diesen Begriff auch wieder neu bearbeitet, weil der ursprünglich auch ganz viel mit Frauenwissen zu tun hat, also Frauengemeinschaften bei Geburten, Nachgeburten und Wissen teilen, und heute ist das so negativ behaftet, Gossip ist Lästern und sind so Frauengespräche, und das fand ich sehr spannend. Und auf jeden Fall, die Elefantinnen zeigen ja das, die machen ja dann eigentlich das Gossip oder eben diese Gemeinschaft und Kinship.
Das stimmt. Vielleicht, als du vorhin auch gesagt hast, dass mein Buch eben in diesen Episoden geschrieben ist oder eben in kurzen Sätzen, in auch vielleicht einfachen Sätzen. Und da war es mir auch wichtig, oder da musste ich mich selber auch ein bisschen überwinden zuerst, weil mir wurde natürlich beigebracht, dass Literatur kompliziert ist, dass Literatur nie von sich selber sprechen darf oder von der eigenen Lebensrealität, außer du bist vielleicht ein Mann, der auf große Reisen geht und mit sich selber vieles in den Gedanken ausmachen muss. Und ich denke, das war auch so ein bisschen eine Rebellion vielleicht, dieses Fragmentarische, diese kleinen Sätze, diese kleinen Geschichten, die zuerst vielleicht gar nicht wichtig erscheinen, aber dann, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann gehen sie sehr in die Tiefe, und ich glaube, in dieser Gesamtheit auch und in dieser Verbundenheit von all diesen Episoden und Geschichten ergeben sie dann eben doch etwas ganz Großes. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass es eben feministische Verlage gibt, die auch solche Texte publizieren und öffentlich machen, weil ich denke, da ist auch immer noch so ein bisschen Nachholbedarf vielleicht auch, wie wir lernen zu lesen, wie wir Bücher lernen zu lesen und auch von wem wir was lesen. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Aufarbeitung.
Es ist eine große Motivation für das Kinship Festival von mir auf jeden Fall, auch dieses Echo einander geben zu können. Also, dass wir uns immer, ja, uns gegenseitig diese Räume geben, die uns eben auch oft nicht gegeben werden oder uns auch genommen worden sind. Das Buch ist ja ganz vieles, finde ich. Es ist sehr künstlerisch, es ist grafisch wirklich auch sehr interessant. Eben, du hast jetzt gerade gesagt, dass es auch, es ist ein feministischer Verlag, der das Buch rausgebracht hat, Verlag 26. Es ist sprachlich wirklich, finde ich, sehr zugänglich und gleichzeitig sehr tief und sehr literarisch. Und was jetzt ja auch noch passiert ist, ist, dass du die Texte zusammen mit Lea Luisa nochmals neu bearbeitest und auch bei uns eben am 18. Juni mit einer Soundlesung zu Gast bist mit Lea zusammen. Wie ist das noch passiert? Das ist ja nochmals eine neue künstlerische Ebene. Wie ist das entstanden? Was hat dich dazu bewogen, mit Lea das so auch nochmals anzugehen?
Lea und ich kennen uns schon sehr lange. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und ich beobachte oder bin halt sehr nah an Leas Arbeit schon immer, schon lange. Sie ist eine wahnsinnig tolle Musikerin. Sie macht Field Recordings und produziert auch Musik. Und als das Buch dann da war, fand ich das sehr schön oder wollte ich irgendwie auch, hatte ich das Bedürfnis, das Buch irgendwie auch in den Raum zu bringen oder eben eine Lesung vielleicht auch anders zu denken. Und dann wurde irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das ganz genau zusammenkam, aber Lea und ich haben dann, glaube ich, manchmal beginnen ja diese großen Ideen mit kleinen Spinnereien und wir haben dann, sie meinte dann, ach, sie würde so gerne Musik machen zu diesem Buch oder eben diese, wie klingt eine Elefantenhaut, wie klingt ein Rüsselschwenker, wie klingt diese innere Unruhe. Sie hat mir dann Dinge erzählt, wie sie denkt, dass das klingt und ich war so, oh mein Gott, wir müssen das tun. Können wir das irgendwie machen? Und dann hat uns Tamaris Meyer vom Sogartheater sehr spontan, auch sehr mutig, finde ich auch, einfach eingeladen, diese Soundlesung zu machen. Wir hatten noch gar nichts. Wir hatten so ein kleines Demo-Tape, das ich unter der Decke aufgenommen habe und Lea darüber Musik gelegt hat oder Sounds gelegt. Das ist so eine Mischung aus Musik und Sound und Fragmenten und Stimmungen. Und ja, so ist das entstanden und immer wieder weiter gewachsen. Und jetzt haben wir die Soundlesung auch schon ein paar Mal zeigen können. Und es ist irgendwie schön, diese Rückmeldung, wie sehr wir diesen Raum einnehmen können mit diesen ElefantInnen-Geschichten, mit dieser Sound-Atmosphäre und wie sehr wir auch so das Publikum auf eine Reise mitnehmen können, aber vielleicht mehr so eine Innenreise, so jeder für sich. So ist das entstanden.
Also ich war sehr beeindruckt von eurer Soundlesung. Ich durfte eine Rede halten, bevor ihr die Soundlesung hattet im Neubad in Luzern und durfte ja dann ins Publikum sitzen und einfach noch eure Soundlesung genießen. Mich hat das, ja, ich finde so, also einerseits die elektronischen Klänge, die sehr kunstvoll sind, aber sehr einladend und sehr, auch wieder sehr zugänglich. Und was ich auch wirklich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass sowohl das Buch wie auch die Soundbegleitung durchaus einen Sarkasmus und Witz, auch manchmal Ironie oder einfach auch Alltagshumor beinhaltet. Also auch diese AlltagselefantInnen mit Alltagshumor zu bespicken quasi so. Es ist nicht nur immer ernst und oder auch sehr vielleicht auch traurige oder absurde Momente, die dann, also die Absurdität dann so klar wird darin und auch für Lacher sorgt. Also es ist auch ein leichtes Format. Vielleicht eure Pläne mit diesen Soundlesungen. Geht ihr jetzt auf Tour? Wo wollt ihr hin? Was möchtet ihr? Hast du einen Appell? Was ist dein Wunsch? Und so weiter.
Lea und ich können die Soundlesung noch ein paar Mal zeigen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass wir auch weiterhin an anderen Orten diese Soundlesung noch zeigen können. Sie wird auch immer wieder weiterentwickelt, weil Lea und ich sind auch Freundinnen und wir reden neben ganz vielen anderen Dingen auch immer wieder über diese Soundlesung und über diese Texte, über dieses Projekt und immer wieder kommt etwas Kleines dazu. Also es ist auch, wenn man an der ersten Soundlesung war, wird die am Kin Festival bestimmt anders sein, weil Lea hat jetzt auch noch einen Synthesizer, der sehr cool aussieht und gute Dinge machen kann. Ich weiß nicht, wie das geht, aber sie kann da wunderbare Dinge tun. Ich tue manchmal so, als würde ich was spielen und sie tut es aber und es sieht irgendwie cool aus. Genau, ich glaube, die Soundlesung, was auch schön wäre, ich meine, es ist natürlich auch ein kleiner Traum, wenn noch irgendwann eine Platte rauskommt. Das wäre sehr, sehr toll. Ich glaube, es ist etwas, was halt so mit diesen Projekten, die man auch mit Menschen macht, die man gerne hat, dass man sich immer wieder damit beschäftigen möchte. Und ich glaube, dieses Buch war bisher immer ein Magnet für diese tollen Menschen, weil auch, wie Mara gesagt hat, die GrafikerInnen sind wunderbar, Herrendi Artemisio. Sie haben diese Texte genommen und ihnen dieses Gewand gegeben. Sie haben wirklich verstanden, was es möchte, was es vielleicht sein kann. Und es haben so viele tolle Menschen bisher an diesem Projekt gearbeitet und werden bestimmt noch an diesem Projekt weiterhin arbeiten, dass es irgendwie viel zu schade wäre, dass es jetzt schon vorbei ist. Und ich glaube, die ElefantInnen haben schon noch eine große Zukunft vor sich.
Das glaube ich definitiv auch. Was ist für dich dieses Kinship-Festival? Das würde mich so zum Ende unseres Gesprächs, wo wir jetzt fast schon angelangt sind, noch interessieren, weil ich sehe natürlich ganz viele Parallelen jetzt aus meiner Perspektive, vielleicht auch von den gemeinsamen Zielen, die wir haben, auch wenn wir ganz unterschiedliche Medien dafür nutzen oder einen anderen Zugang vielleicht haben oder auch schaffen. Du hast jetzt auch so über diese Verbindung mit Lea gesprochen und auch mit dem Verlag. Also das ist ja auch eine Form schon von Kinship, von Gemeinschaft, von Verbindung. Dennoch würde mich auch interessieren, also einerseits, was motiviert dich, Teil dieses Festivals zu sein? Du darfst alles sagen, auch wenn ich jetzt hier sitze. Sind wir so ein bisschen suggestiv, nicht so? Die Festivalleiterin fragt so, warum? Nein, ich meine das wirklich sehr offen gefragt. Ja, und vielleicht auch, was wünschst du dir einerseits von diesem Abend, aber auch von deinem Erlebnis an diesem Festival?
Ich glaube, deswegen bin ich und sind Lea und ich gerne dabei, dass wir eben so unhierarchisch auch darüber sprechen können, was unsere Intentionen hier sind. Natürlich eine Bühne bekommen. Nein, auch, natürlich.
Ja, natürlich. Natürlich, die Räume und die Bühnen gehören uns.
Aber ich denke, was auch ganz, oder worauf ich mich sehr freue und ich jetzt schon irgendwie sagen kann, dass das so sein wird, das KIN-Festival hat für mich, oder wie es, was ich mitbekomme oder wie ich es mir vorstelle, ist es halt ein Raum, der Verbindung schafft und Verbindungen schaffen möchte. Und gleichzeitig ist es für mich wahrscheinlich auch, oder so stelle ich es mir vor, ein sehr sicherer Raum. Ich stelle mir vor, dass da Menschen im Publikum sind, die verstehen wollen, was das Buch sagen will. Du hast vorhin auch die Ironie angesprochen. Ich meine, das Buch ist nicht traurig. Es hat viele Alltagsironien drin. Und ich glaube, das Buch kann man ganz verschieden verstehen. Und trotzdem habe ich natürlich eine Intention, wie ich gerne möchte, dass das Buch gelesen wird, wie das Buch verstanden werden soll. Und ich denke, dass das KIN-Festival ein Raum ist, wo eben diese Personen im Publikum sitzen werden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die sich vielleicht identifizieren können mit diesem Ringen mit sich selber, mit den Blicken von außen und von innen. Und ich denke, dass das sehr schön sein kann, dass vielleicht nicht so viele Erklärungen stattfinden müssen oder vielleicht auch Missverständnisse. Ich denke, es kann ein Raum sein, wo vielleicht ist es sogar ein bisschen homogen, aber trotzdem auch mal schön in einem Raum zu sein, wo man nicht Angst haben muss, dass man missverstanden wird. Ja, und ich meine, dass auch in dieser Reihe von all diesen anderen KünstlerInnen mit dabei zu sein, ist unglaublich schön und auch eine Ehre für mich und für uns.
Ja, und für uns ist es eine Ehre, dass ihr dabei seid und ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich freue mich auch, dass Bücher so was Nachhaltiges sind im Sinne von, also wir können noch daran arbeiten, wie nachhaltig die eingeschweißten Bücher sind und all das. Das ist auch übrigens, finde ich, ein spannendes Thema. Aber ich finde nachhaltig im Sinne von, wir können immer wieder dieses Buch hervorholen, wir können immer wieder darin lesen, uns an Abende erinnern, wo wir es vorgelesen bekommen. Wir können anderen daraus vorlesen, wir können über die Texte sprechen und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Channa, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ich finde, es ist ein Geschenk und es schafft wirklich nochmals eine Möglichkeit, das Patriarchat zu reflektieren auf eine ganz andere Weise, als wir es vielleicht schon gemacht haben. Danke vielmals für deine Arbeit. Und ich freue mich auf dich und Lea an der Soundlesung.
Vielen lieben Dank, dass ich hier mit dir sprechen durfte. Und ich freue mich auch sehr dabei zu sein und bin gespannt.